Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Ja, wie schon angekündigt, starten wir jetzt heute Morgen in eine neue Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe wird es darum gehen, wie Jesus Christus seine begonnene Geschichte weiterschreibt. Es ist die Geschichte davon, wie Jesus Christus durch den Heiligen Geist in Gemeinde wirkt. Das ist die Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist deshalb so interessant für uns, weil sie eben ein Stück ein Spiegel für das ist, was auch Gemeinde heute sein kann. Deswegen lohnt es sich, da reinzuschauen. Und wir werden in den unterschiedlichen Predigten, die wir haben werden, dabei entdecken, was an erstaunlichen Dingen in Gemeinde passieren kann, wie der Heilige Geist Gemeinde baut und formt und, das gehört immer dazu, wie wir uns formen und bauen lassen durch ihn. Damit das Reich Gottes, von dem Jesus gesagt hat, es bricht an, weiter wächst. Weil das ist die Geschichte der Apostelgeschichte. Die Geschichte vom wachsenden Reich Gottes. Die Predigtreihe haben wir betitelt mit Da ist mehr. Und der Text, um den es heute geht, kommt aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 14. Und ich möchte uns die Schrift lesen und bitte euch, soweit euch das möglich ist, aus Ehrfurcht vor Gottes Wort aufzustehen. Lukas schreibt, lieber Theophilus, im ersten Bericht habe ich alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, durch den Heiligen Geist noch Anweisungen gegeben. Nach seinem Leiden zeigte er sich ihnen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen, die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr hier rum und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Danach kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Ölberg liegt nahe bei Jerusalem, nur etwa einen Sabbatweg entfernt. In Jerusalem gingen die Apostel in den Raum im oberen Stockwerk ihres Hauses, wo sie von nun an immer wieder zusammenkamen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet zusammen. Auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Soweit Gottes Wort für uns, nimmt gerne wieder Platz. Die Apostelgeschichte ist der zweite Teil des lukanischen Geschichtswerks. Die Apostelgeschichte wurde, da sind sich ausnahmsweise mal alle Theologen fast einig, vom selben Autor verfasst wie das Lukas-Evangelium, der sich in beiden Büchern übrigens nicht namentlich vorstellt. Seit der altkirchlichen Tradition werden das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte jenem Lukas zugeschrieben, der mit Paulus unterwegs war und der im Timotheus, im Philemon und im Kolosserbrief genannt wird. Bei ihm handelt es sich vermutlich um einen sehr gebildeten Mann, der dem Judentum nahestehend war, oder vielleicht sogar als Jude sich dem christlichen Glauben angeschlossen hat. Nach Kolosser 4, Vers 14 war übrigens von Beruf Arzt. Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb Ärzte so empfänglich sind für das Evangelium, das weiß ich nicht. Ich schaue mal in die Richtung der Ärzte, die hier auch in der Gemeinde sind. Die Apostelgeschichte kommt recht eigenständig daher. Es ist nicht so wie im Alten Testament, also dass wir sehen 1. Mose, 2. Mose, 1. Lukas, 2. Lukas oder beim Korintherbrief, sondern wir haben das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und interessanterweise sind sie in der Bibel noch nicht mal hintereinander gestellt. Aber schon vom Anfang her wird deutlich, wie eng sie miteinander gedacht sind. Beide Male wird das Buch an einen gewissen Theophilus adressiert, der dem Autor wohl besonders am Herzen lag. Wir wissen sonst nichts von ihm, außer dass er wohl zum christlichen Glauben gefunden haben musste und recht gebildet war. Aber wie eng die Bücher verbunden sind, merken wir erst vom Inhalt her. Im ersten, im Evangelium, da schreibt Lukas seinem Freund Theophilus davon, wie Jesus in unsere Welt kam, wie er gelebt und wie er gewirkt hat, was er bewirkt hat, wie er gelehrt und Menschen geformt hat. Wir finden im Evangelium die Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes und es hat seinen Höhepunkt im Ostergeschehen und endet mit der Himmelfahrt. Im zweiten Bericht, also der Start, den wir gerade gelesen und gehört haben, da erzählt Lukas davon, wie die Geschichte von Jesus Christus weitergeht durch den Heiligen Geist. Sie beginnt sozusagen mit dem Hinweis auf Ostern und der Himmelfahrt und man macht dann deutlich, wie der Heilige Geist in die Welt kam, was er bewirkt hat, wie er Gemeinde geformt hat und sich das Evangelium dann weiter verbreitet hat. Also wir stellen einen recht ähnlichen Aufbau fest und wir finden in der Apostelgeschichte eben die Botschaft vom wachsenden Reich Gottes, also im Evangelium vom kommenden und in der Apostelgeschichte vom wachsenden Reich Gottes. Beide Bücher gehören zusammen und dürfen nicht voneinander getrennt voneinander verstanden werden. Sie hängen aneinander und Ostern und Himmelfahrt bilden das Scharnier. Ich habe mich gefragt, wie kann ich das am besten verdeutlichen und dank der Unterstützung von Eberhard Graf ist das gelungen. Er hat nämlich ein Scharnier mitgebracht. Also wir haben auf der einen Seite das Evangelium und auf der anderen Seite die Apostelgeschichte. Und beide kommen an Himmelfahrt und Ostern zusammen und schreiben die eine Geschichte vom Wirken, vom wachsenden Reich Gottes in dieser Welt. Und wir brauchen dieses Mittelstück. Wir brauchen Ostern und die Himmelfahrt, was beide Bücher miteinander verbindet, sonst passen die Geschichten nicht zusammen. Wenn du nur beim Evangelium stehen bleibst und da vielleicht darüber begeistert bist, was das für dich bedeutet hat, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, dann ist das nur die Hälfte. Wenn du aber nur beim Heiligen Geist unterwegs bist und dich fragst, wie dieses Reich Gottes ausbricht, also weiter wächst und sich ausdehnt in dieser Welt, ohne dass du dir immer wieder bewusst machst, was das Evangelium eigentlich bedeutet und fordert, dann hast du da ein Ungleichgewicht. Du brauchst beides zusammen und es kommt zusammen an Ostern und an Himmelfahrt. Und deswegen stellt Lukas Ostern und Himmelfahrt an das Ende seines ersten Berichtes und beginnt nochmal mit dem Verweis darauf, auf die Himmelfahrt und auf seine Apostelgeschichte. Beide Bücher gehören also eng zusammen. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Beide Bücher gehören eng zusammen und wir brauchen sie. Und wenn wir heute mit dem Kapitel 1 starten und darauf schauen, was zunächst mal die Basis von Gemeinde ist, dann werden wir im zweiten Schritt uns angucken, was ist der Motor von Gemeinde, um dann im dritten Schritt zu schauen, welche Kraft dieser Motor in dir und in der Gemeinde entfaltet. Also, nochmal, was ist die Basis von Gemeinde? Das sagt Lukas gleich zu Anfang in den ersten Versen nochmal. Er sagt, im ersten Bericht habe ich alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar vom Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Mit den zwei Worten, mit getan und gelehrt, betont er nochmal in maximaler Kürze, es kommt darauf an, zu glauben, dass das, was Jesus Christus getan und gelehrt hat, wirklich wahr ist. Dass darin eine Wahrheit liegt, die verlässlich ist. Dass darin eine Wahrheit liegt, die so stabil ist, dass du darauf dein Leben bauen kannst, selbst dann, wenn du vielleicht von deinem Umfeld und der Gesellschaft her etwas völlig anderes vorgelegt bekommst. Selbst dann, wenn du dich fragst, bin ich hier eigentlich der Einzige, der da versucht, an dieser Wahrheit festzuhalten? Und es vielleicht sogar so ist. Was meint das gelehrt und getan in aller Kürze? Es ist das, was wir üblicherweise im Glaubensbekenntnis aussprechen, mit dem wir mit allen Christen durch die Jahrhunderte hinweg verbunden sind. Oder wie Römer 4, Vers 25 es zusammenfasst, Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlungen in den Tod gegeben und er hat ihn auferweckt, damit wir vor Gott gerecht sind. Das ist das Evangelium in einem Vers. Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlungen in den Tod gegeben und hat ihn auferweckt, damit wir vor Gott gerecht sind. Das ist das, was Jesus getan und gelehrt hat. Kannst du glauben, dass das wahr ist? Dass das stimmt? Oder brauchst du einen Beweis dafür, dass das wahr ist und dass das stimmt? Dass durch Jesus Christus, sein Tod und die Auferstehung, all das, was uns unruhig machen kann im Leben, was uns den Frieden rauben will, dass das bei Jesus Christus zur Ruhe kommen kann, Schuld, kaputte Beziehungen, Enttäuschung, Verzweiflung, Angst, Unsicherheit, vielleicht der Gedanke an den Tod. Glaubst du, dass das alles in Jesus Christus zur Ruhe kommen kann, weil du weißt, dass Gott dich gerecht anschaut, dass er dich mit Freuden anschaut und immer das sieht, was Jesus Christus für dich getan hat und nicht das sieht, was du getan hast? Welchen Beweis brauchst du, um das glauben zu können? Lukas sagt, der Beweis ist die Auferstehung und die Wirkung, die daraus entsteht. Und für die Auferstehung gibt es Zeugen. Das sagt er. Und die Wirkung kannst du erleben. Das bietet er dir an. Mag sein, dass du dich mit der Auferstehung schwer tust. Den Leuten damals ging es auch so. Da bist du in einem guten Kreis von Zweiflern. Und da hat die Bibel auch erstmal keine Angst vor. Wir können sehen, dass, oder lesen, wie die Jünger die Frauen empfangen haben, die vom leeren Grab kamen und die sagten, er ist auferstanden und dann steht da einfach nur drin, sie glaubten ihm nicht. Wir wissen von Thomas. Thomas sagt, ich muss meine Hände in die Wunden von Jesus legen können, sonst kann ich nicht glauben, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Zweifel an der Auferstehung ist normal. Die Frage ist, wohin führt es? Und Lukas sagt, frag die Leute in der Nachbarschaft. Also er sagt hier eindeutig, er hat sich gezeigt, 40 Tage lang ist er ihnen erschienen und er sprach über das Reich Gottes. Und wir können im Korintherbrief lesen, dass er einmal sogar vor 500 Leuten erschienen ist, von denen heute einige noch leben. Wenn man sowas behauptet, geht man ein gewisses Risiko ein, nämlich dass Leute sich auf die Suche machen und nachfragen. Sag mal, stimmt das wirklich? Hast du den wirklich gesehen? Historiker haben mal sich die Frage gestellt, wie verlässlich ist eigentlich eine solche Aussage, beziehungsweise wie gefährlich ist eine solche Aussage zu machen? Und sie sagten, wenn jemand behauptet, erstens, es waren mehrere unterschiedliche Zeugen, zweitens, diese Zeugenschaft ist sogar unterschiedlich belegt und drittens, die leben noch und du kannst das überprüfen gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aussage stimmt, relativ hoch. Weil du dich ja sonst angriffig machst. Lukas sagt hier gleich zu Anfang, Jesus zeigte sich nach seinem Leiden immer wieder und bewies ihnen dadurch, dass er lebt. Wie hat er das gemacht? Auf eine recht einfache Weise, er setzte sich mit ihnen hin und aß. Denn Geister haben keinen Hunger. Ne, also es war wirklich, also viele haben ja auch, es gab Verschwörungstheorien, ne, er ist nicht wirklich auferstanden, er ist nicht leiblich auferstanden. Ja, also und Jesus setzte sich einfach hin und aß mit ihm. Und zwar mehrfach. Also es ist übrigens ganz interessant, weil man sagt auch manchmal, ein Ausleger hat mal gesagt, Jesus hat sich schon durchs Lukas-Evangelium gegessen. Ja, weil er ständig mit irgendwelchen Leuten zusammensaß und aß. Ja, und das macht er halt jetzt hier gleich auch wieder. Aber er zeigt daran, wer er ist, dass er lebendig ist. Er macht sich anfassbar. Und dann dann sagt er ihnen, aber das wird nicht so bleiben. Lukas konfrontiert Theophilus zu Beginn seines Berichtes mit dem Gedanken, wenn du an der Auferstehung zweifelst, an der Wahrheit der Auferstehung zweifelst, dann lass dir diese Zweifel nehmen. Geh im Zweifel zu den Zeugen, die damals noch lebten, und oder erlebe die Wirkung des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt nicht, indem du dich heftig genug an das erinnerst, was ich einmal getan und gelehrt habe, bekommst du einen lebendigen, lebenverändernden, mutmachenden Glauben, also erlebe aus der Erinnerung heraus, sondern Jesus sagt seinen Jüngern, lebt aus der Zukunft heraus. Weil da wird einer kommen, der wird den Weg, wie ich ihn mit euch gegangen bin, weitergehen. Für uns heute ist es natürlich ein bisschen schwierig. Wir können die unmittelbaren Zeugen nicht mehr so gut befragen. Also es wäre schwierig, einen aufzutreiben. Wenn es dir gelänge, wäre ich skeptisch, in welcher körperlichen Verfassung er sich befinden würde. Aber dieser zweite Teil, die Wahrhaftigkeit der Auferstehung sichtbar wird durch das Wirken des Heiligen Geistes, das ist überprüfbar. Das ist auch überprüfbar für dich. Und der Ort dafür, das ist Gemeinde. Und warum das so ist, gucken wir jetzt noch in den Punkten 2 und 3. Der Heilige Geist als Motor von Gemeinde. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Und Jesus antwortete, ihr braucht Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Auch wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft. Der Heilige Geist kommt auf euch herab. Jesus kündigt seinen Jüngern nicht an, ich werde für immer leiblich bei euch sein, sondern er sagt, ich werde gehen und stattdessen wird einer kommen. Und der da kommt, der wird für immer bleiben. Und was er die Geschichte, die er schreiben wird, das wird eine währende Geschichte schreiben, und zwar eine weitere Geschichte und eine sich ausdehnende Geschichte. Nicht nur für euch hier in Jerusalem. Die Taufe war ja das Untertauchen im Wasser, wodurch zum Ausdruck gebracht wurde, mein altes Leben ist zu Ende, ich lebe ein neues Leben in der Wirklichkeit Gottes. Wenn Jesus hier die Taufe durch den Heiligen Geist zusagt, dann bringt er noch ein noch umfänglicheres Verständnis von Taufe zum Ausdruck. Denn er sagt, derselbe Geist, der mich ergriffen hat bei meiner Taufe. Wir können am Anfang des Evangeliums lesen, wie Jesus sich hat taufen lassen und der Heilige Geist auf ihn herabgekommen ist wie eine Taube. Und er sagt, derselbe Geist, der mich bei meiner Taufe ergriffen hat, der wird euch jetzt auch ergreifen. Es wird keinen Unterschied mehr geben zwischen der Wirklichkeit des Heiligen Geistes, wie ich sie erlebt habe, und der Wirklichkeit des Heiligen Geistes, wie ihr ihn erleben werdet. Und dann sagt er noch ein zweites, so wie ich bisher in dieser Welt gewirkt habe, werde ich zukünftig durch den Heiligen Geist in und durch euch wirken. Das heißt, hier findet nicht nur so etwas wie eine Zusage statt von Zuwendung von Kraft, die in das Leben hineinkommen wird, sondern hier findet auch statt, dass das nicht exklusiv an Einzelne vergeben werden wird, sondern dass das allen zugänglich ist. Überlegt euch mal, was das für eine Multiplikation bedeutet. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und Vers 8 setzt dann noch einen oben drauf. Er sagt nicht, sehe ich eben nur mit dem Vers 4, es ist derselbe Geist, sondern er sagt dann auch noch, der Heilige Geist wird auf euch herabkommen. Die griechische Formulierung, die hier verwandt wird, ist identisch mit Lukas 1. Und wisst ihr, was in Lukas 1 steht? Dass der Heilige Geist über Maria kam und sie durch den Heiligen Geist schwanger wurde und in ihr der Sohn Gottes anfing zu entstehen. Das ist dieselbe Formulierung. Das heißt, in Lukas 1 bewirkt das Kommen des Heiligen Geistes, dass in Maria der Sohn Gottes entsteht. In der Apostelgeschichte bewirkt das Kommen des Heiligen Geistes, dass wir selber zu Gottes Kindern werden. Das ist eine Zustandsveränderung, die sie radikaler gar nicht sein könnte. Es ist derselbe Heilige Geist. Es ist derselbe Vorgang. Und er schafft es, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Was für ein heiliger Moment. Die Gotteskindschaft, die in dir entsteht durch das Kommen des Heiligen Geistes. Nur durch den Heiligen Geist kann die Gemeinde die Kindergottesgemeinde von Jesus Christus in dieser Welt sein. Nur durch ihn kann sie ihn sichtbar machen, Jesus Christus. Nur durch ihn kann das Reich Gottes Raum greifen. Die Reaktion der Jünger, die mag vielleicht kurz irritiert haben, dann fragen die nämlich, wirst du dann die Herrschaft aufrichten? Was meinen sie damit? Sie hatten halt aus der Geschichte heraus die Erwartung, wenn dieser Messias kommt und wenn der in dieser Welt Raum greift mit seiner Herrschaft, dass dann auch so dieses alte Reich, wie sie es kannten, auch politisch wiederhergestellt werden würde. Und Jesus sagt daraufhin seinen Jüngern, also wann auch immer dieses Wiederkommen von mir stattfinden wird, wann auch immer dieses, oder was auch immer passiert, wenn eben der Heilige Geist kommt, das Reich Gottes wird sich anders ausbreiten, als ihr es kennt. Und es ist weder an euch, nicht an euch, Zeitraum und Zeitpunkt zu kennen, wo dann ich dann doch nochmal final wiederkommen werde. Das weiß nur Gott. Aber ich möchte euch bitten, beschäftigt euch mit den richtigen Dingen. Beschäftigt euch nicht mit dieser Frage, wann ich wiederkomme, wie lange das noch dauert. Beschäftigt euch nicht mit dieser Frage, was heißt das politisch? Was wird das bedeuten für uns in unserem Status? Gemeinde hat immer das Potenzial, sich mit den falschen Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel ethische Fragen zu diskutieren, sich an der Gestaltung des Gottesdienstraumes zu zerstreiten, welche Lieder gesungen oder nicht gesungen werden sollen. Und Jesus sagt ganz klar, der Kern der Gemeinde Christi ist und bleibt Zeugenschaft. Und deshalb sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Die Geschichte von Jesus geht dann weiter, wenn wir uns um das Richtige kümmern. Wenn wir Zeugen sind. Und zwar nicht nur lokal wie zuvor, sondern jetzt auch regional, national und global. Aber das ging nur durch die Himmelfahrt, das ging nur durch das Kommen des Heiligen Geistes. Dass das, was gebunden war an eine Person, jetzt gebunden ist an viele. Ohne Himmelfahrt, ohne das Kommen des Heiligen Geistes hätte die Ausbreitung des Reiches Gottes, die Verkündigung des Evangeliums nicht passieren können. Jesus hat lokal agiert, der Heilige Geist global. Warum braucht die Gemeinde Gottes den Heiligen Geistes? Weil wir durch ihn verstehen, dass Gott in uns Gotteskindschaft schafft. Weil er hilft, dass der Fokus richtig bleibt. Weil er die Kraft ist, die das Reich Gottes wachsen lässt. Gemeinde ohne den Heiligen Geist ist eine Gemeinde von Moralaposteln. Wo es nur um die Frage geht, was ist richtig und was ist falsch. Gemeinde mit dem Heiligen Geist, das sind Reich Gottes Bauer, die sichtbar machen, was Gott Gutes vorhat für die Menschen. Es hält uns natürlich ein Stück weit den Spiegel vor, das so zu hören. Sind wir uns im Klaren darüber, wie innig unser Verhältnis zum Heiligen Geist sein kann und auch zu Gott durch ihn und zu Jesus Christus, wie sehr wir ihn brauchen? Letzter Gedanke, welche Kraft in dem Wirken des Heiligen Geistes steckt. Nach der Himmelfahrt Jesu machen die Jüngerinnen und Jünger das, was Jesus von ihnen erwartet. Sie bleiben zunächst mal in Jerusalem zusammen und warten. Wir können lesen, wer das war. Ich habe die Liste vorhin vorgelesen. Also die Apostel, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, Alpheus, der Sohn des Alpheus, Simon, Judas, Sohn des Jakobus. Hätte man eigentlich einen Rap draus machen können, ne? Sie alle kamen immer wieder zum Gebet zusammen, auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria und die Mutter von Jesus sowie seine Brüder. Habt ihr mal mitgezählt? Das ging zu schnell, ne? Ja. Und dann habe ich diesen Alpheus da eingebaut, der gar kein Sohn ist, sondern eigentlich nur der Beiname. Ne? Ja. Also es waren ungefähr 20 bis 25 Personen, vielleicht 30. Ich würde sagen, weniger als hier im Raum sitzen. Noch nicht mal 300 Jahre später hat die verändernde Kraft des Evangeliums, das sich ausweitende Reich Gottes, hat der Heilige Geist aus dieser kleinen Truppe eine Weltkirche gemacht. Noch nicht mal 300 Jahre später. War das erfüllt, was Jesus gefordert hat, bis ans Ende der Welt. Also bis ans Ende der damals bekannten Welt. Das war passiert. Glaubt ihr, das wäre passiert auf Basis einer Verschwörungstheorie? Glaubt ihr, das wäre passiert, wenn Leute nicht erlebt hätten, dass sich das als wahr erweist? Dass der Heilige Geist Raum greift in Gemeinde? Glaubt ihr, Leute hätten sich dafür hinrichten lassen? Für eine Idee, die eventuell sein könnte? Das Christentum ist eine Religion. Einer der Kaiser hat mal gesagt, das Blut der Christen ist der Same Jesu und seiner Gemeinde. Das heißt eben, das Christentum ist anfänglich brutalst verfolgt worden. Und statt dass es kleiner wird, ist es gewachsen. Es hat sich ausgeweitet. Die verändernde Power, die Dynamik des Heiligen Geistes hat in dieser kleinen Gemeinde eine Kraft entfaltet, die Menschen verändert hat, die Gesellschaftswerte revolutioniert hat, die Kultur geprägt hat, die Geschichte geschrieben hat. Woran liegt denn die Power der Veränderung? Mal ein paar Beispiele. Können wir lesen in der Apostelgeschichte. Werden wir in den nächsten Kapiteln entdecken. Menschen kriegen eine neue Identität und eine neue Priorität. Ich bin zunächst einmal Christ in einer Gemeinde. Und das spielt nicht die Rolle, und das war damals anders, bist du Mann oder Frau? Spielte keine Rolle. Bist du Sklave oder Herr? Spielte keine Rolle. Bist du Jude oder nicht Jude gewesen? Bist du Fremder oder bist du Vertrauter? Du bist erstmal Christ. Das war für die Zeit damals revolutionär. Völlig unverständlich, dass diese Christen zusammenkommen als eine Truppe, ein solch inhomogener Haufen, dass die Leute von außen sagen, das geht doch gar nicht. Was verbindet die denn? Das will ich mir mal angucken. Huch, Heiliger Geist. Also das war unverständlich. Neue Identität. Alles andere erstmal zweitrangig. Christ sein zuerst. Aber auch andere Prioritäten haben sich verschoben. Es kam nicht mehr darauf an, Eigentum zu horten, sondern Eigentum wurde verkauft, wenn andere in die Not kamen. Es gab die Bereitschaft, den Tod anzunehmen. Es gibt Berichte von Römern, die sind daran verzweifelt, dass die Christen sich haben hinrichten lassen wie Schafe. Und die daran verzweifelt sind, dass sie so viele töten mussten, die sich einfach nicht gewehrt haben. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Nächstenliebe statt Eigenliebe. Der Heilige Geist hat das verändert im Menschen. Dass aus Egoisten Hedonisten ist, dass das Gegenteil geworden sind, also andere Liebende geworden sind. Wir werden im weiteren Lesen der Apostelgeschichte viele Beispiele dafür entdecken, was die Power des Heiligen Geistes alles in Bewegung gesetzt hat. Und das, obwohl, und das kann ich euch allen zur Beruhigung sagen, die Beteiligten völlig normale Menschen gewesen sind. Es waren keine Superhelden. Das waren unvollkommene, nach Leben und Sinn suchende. Das waren Menschen mit Verletzungen, die die Geschichte in sich trugen, genauso wie wir. Das waren keine anderen Helden. Aber warum ist es wichtig, uns das bewusst zu machen, welche Power im Heiligen Geist steckt? Weil wir, wenn wir mal ein bisschen unsere Gemeinde daneben legen, den berechtigten Eindruck bekommen könnten, sagen wir mal, da ist doch Potenzial. Da kann doch was passieren. Da kann doch was passieren. für dich, da ist mehr. Da ist noch viel mehr drin. So lautet ja die Predigtreihe. Und vielleicht hat der Einstieg da rein dir ein bisschen Lust gemacht, noch mehr entdecken zu wollen. Welche Geschichte dieser Heilige Geist schreiben möchte. Welche er geschrieben hat. Mit dem Lukas-Evangelium, da ist uns alles berichtet, was Jesus getan hat und gelehrt hat. Über das Scharnier von Ostern und Himmelfahrt ist die Geschichte mit der Wirkung des Heiligen Geistes verbunden. Und ganz ehrlich, eigentlich ist das auch unser Weg. Eigentlich ist das genau der Weg, den wir gehen müssen, den du vielleicht auch gehen musst. Sich mit Jesus Christus zu beschäftigen, danach zu fragen, wer er ist, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat. Um über Ostern und die Himmelfahrt zu staunen, dich zu fragen, ob die Auferstehung und das leere Grab, das Sterben für Schuld, die da ist, das Schaffen von Versöhnung, das zu entdecken und wahrzunehmen und dass es zum Ankerpunkt, zum Scharnier deines eigenen Lebens wird. Um dann zu entdecken, wie der Heilige Geist kommt und wirkt, verändert, Dinge heil macht, dich entwickelt und formt. Jeder Mensch muss diesen Weg gehen, wenn er ihn gehen will. Davon ist keiner ausgenommen. Und ich finde es eigentlich ein Zeichen von Liebe und Barmherzigkeit, dass wir das auch im letzten Vers des heutigen Predigtextes nochmal lesen dürfen. Sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet zusammen, auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. In Johannes 7, Vers 5 können wir davon lesen, dass Jesus verkündigt und über seine Brüder wird gesagt und sie glaubten nicht. Sie waren so nah dran. Sie hatten gehört von der Mutter, was sie erlebt hat. Und die Brüder glaubten nicht. Und ich denke das manchmal, wenn ich an die Menschen in meiner Familie denke, an meine besten Freunde. Und ich denke so, was ist das, dass es euch schwerfällt, nicht zu glauben? Und dann denke ich, auch die Brüder von Jesus sind diesen Weg gegangen. Und sie sind zur Erkenntnis gekommen. Und sie gehörten dazu. Vielleicht hat sich Jesus das ganz anders vorgestellt. Aber es war der Weg, den die Brüder gehen mussten. Und vielleicht, wenn ich eben an manche Mitglieder meiner Familie, nicht meine Kinder, nicht das falsche Eindruck entstehe, lehne, sondern eben an erweiterten Familienkreis denke. Und mich frage, wie steht es um sie? Wo stehen sie? Wenn ich an meine guten Freunde denke, wenn ich an Nachbarn denke, dann gibt mir das Hoffnung. Wenn selbst die Brüder es geschafft haben, die es vielleicht noch schwerer hatten, warum dann nicht diese auch? Es ist der Weg, den jeder von uns gehen muss. Es ist der Weg, den jeder Mensch gehen muss. Und es ist schön, dass er auch immer wieder zu einem guten Ergebnis führt, dass der Heilige Geist Raum nimmt und dass er gestaltet und formt. Und vielleicht ist das auch ein Schritt, der für dich noch dran ist, dass der Heilige Geist Raum nehmen darf, dass du vielleicht vom Evangelium manches verstanden hast, aber was in der Mitte passiert mit Ostern und der Himmelfahrt, das fällt dir schwer zu glauben. Aber wenn es dir gelingt und wenn du Durchbruch hast, dann entsteht eine Veränderungspower. Das kann die Welt verändern. Lasst uns zum Abschluss noch einmal miteinander beten. Ich bitte, soweit euch das möglich ist, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger nicht allein zurückgelassen, sondern ihnen den Heiligen Geist geschenkt. So kommen wir auch heute zu dir und du kennst die Fragen, die wir in uns tragen, du kennst die Zweifel. Du weißt, an welchen Punkten wir vielleicht auch hadern mit dir, wo es uns schwerfällt, es zu glauben. Die Sorgen, die unser Herz unruhig machen. die Situationen, in denen wir deinen Weg nicht erkennen. Wir bitten dich, sende uns deinen Heiligen Geist. Öffne uns die Augen für das, was du tust. Gib uns Erkenntnis, wo wir ratlos sind. Gib uns Glauben, wo wir uns schwer tun zu vertrauen. Und schenk uns Frieden über den Dingen, die wir nicht wissen brauchen. Heiliger Geist, erinnere uns an all das, was Jesus getan und gelehrt hat, immer wieder neu. Richte unseren Blick auf ihn und zeig uns seine Gegenwart mitten in unserem Alltag. Mach uns zu Menschen, die nicht von Angst, sondern von Hoffnung geprägt sind. Nicht von Selbstvertrauen, sondern von deinem Geist. Nicht von eigener Ehre, sondern von deiner Liebe. Und zeig uns, wo wir vertrauensvolle Schritte gehen können oder es vielleicht sogar sollen, um zu solchen Menschen zu werden. Danke, dass du uns in Barmherzigkeit und in Liebe formst und dass wir uns deshalb dir anvertrauen dürfen. Amen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigtpodcast der FEG Remsmoor.